Daniel Harper war niemand, den man leicht beeindrucken konnte. In den letzten 10 Jahren hatte er sich als moderner Vagabund über die entlegensten Winkel der Erde bewegt, nicht um gesehen zu werden, sondern um zu sehen. Er reiste ohne Smartphone, ohne Kamera, nur mit einem wettergegerbten Skizzenbuch, einem Bleistiftset, einem GPS-Gerät und einem Satellitentelefon aus dem Jahr 2002. Sein Antrieb war nie Ruhm. Es war eine Obsession. Das Festhalten von Orten, an denen kaum ein Mensch zuvor stand. Campbell-Insel, ein abgelegenes Eiland mehr als 600 Kilometer südlich von Neuseelands Festland, war seit über einem Jahr das Ziel seiner stillen Besessenheit. Der Grund? Ein einzelner Baum, eine einsame Sitka-Fichte, von Menschenhand gepflanzt, die dennoch als der einsamste Baum der Welt bezeichnet wurde. Daniel war nicht gerade ein Baumliebhaber, aber die Vorstellung, dass ein vertrauter Baum aus seiner Heimat im kalten Wind der subantarktischen Wildnis überlebte, hatte ihn gepackt. Er musste ihn sehen, zeichnen, berühren. Nach seiner Ankunft in Queenstown am 5. April des Jahres 2024 verbrachte Daniel einige Tage in einem abgelegenen Hostel nahe Dunedin. Dort begann die Suche nach einem Weg zur Insel. Die regulären Wege waren unzugänglich. Campbell war ein Naturschutzgebiet und ohne offizielle Genehmigung durfte niemand einen Fuß auf das felsige Land setzen. Also tat Daniel, was er oft tat. Er hörte sich in Bars um, suchte nach den Verzweifelten, den Ruhelosen, den Trinkern und fand Gavin Doyle. Gavin war ein bärtiger Seemann, dessen Augen vom Alkohol stets leicht gerötet schimmerten, doch seine Hände verrieten Erfahrung auf rauer See. Für $3000, die Hälfte vorab, die andere bei Rückkehr, war er bereit, Daniel auf eigene Faust zur Insel zu bringen. Der Deal war einfach. 60 Stunden auf der Insel, während Gavin in der Nähe fischte. Eine Bitte stellte er jedoch. Falls Daniel auf ein Pinguinskelett stoßen sollte, solle er es mitbringen. Warum? Sagte er nicht. Daniel fragte auch nicht. Am Morgen des 11. April stach das rostige Fischerboot in See. Die Überfahrt war eintönig und kalt. Gavin spielte alte Satellitenradiosender und Daniel starrte stundenlang in den wolkenverhangenen Himmel. Manchmal kam ihm das Meer vor wie ein schwarzer Abgrund, über dem er schwebte. In diesen Momenten stellte er sich vor, in einem Raumschiff zu reisen, durch endlose Leere, bis ein ferner Planet am Horizont auftauchte. Campbell-Insel präsentierte sich gegen Mittag des 13. April. Kein prachtvoller Anblick, mehr ein felsiges Stück Land, das wie vergessen aus dem Wasser ragte. Der Himmel war grau, der Wind bissig, das Gras niedrig und drahtig. Gavin setzte Daniel am nördlichen Ufer ab. Kein Händeschütteln, kein Abschied, nur ein Nicken und die Worte: Zwei Nächte. Wenn du dann nicht hier bist, war's das. Allein. Dieses eine Wort hatte Gewicht. Es legte sich wie eine unsichtbare Decke über Daniel, als Gavin davonfuhr. Nur noch das Tosen der Wellen, der ferne Schrei eines Vogels und der kalte Wind begleiteten ihn. Er überprüfte sein GPS. Der Baum lag etwa 15 Kilometer entfernt, auf einer sanften Anhöhe in der Nähe eines südlichen Fjords. Daniel marschierte los, das Skizzenbuch fest im Rucksack verstaut. Er war es gewohnt, sich auf unbekanntem Terrain zu bewegen. Keine Wege, keine Markierungen, nur wilde Natur. Die Vegetation war spärlich. Karge Muse, eigenartige Kräuter, Häupter mit großen Blättern. Sogenannte Mega-Herbs. Und kaum Spuren von Tieren. Kein Insekt summte, keine Fliege schwirrte. Nur der Wind strich durch die Halme, als würde er flüstern. Nach 4 Stunden Wanderung erreichte er eine Senke, in der das Objekt seiner Reise stand. Und da war sie. Die Sitka-Fichte. Kein Gigant. Kein ehrfurchtgebietendes Naturdenkmal. Vielmehr ein gedrungener, unauffälliger Baum mit breiter Krone, die wie Brokkoli wirkte. Die Äste wirkten zu schwer für den dünnen Stamm, das Holz dunkel, das Laub leicht silbrig im Licht. Vögel mieden ihn, als würde er nicht existieren. Und doch war er da. Einsam, fremd, fehl am Platz. Daniel setzte sich unter den Baum, aß einen Proteinriegel und holte sein Skizzenbuch hervor. Er begann zu zeichnen. Mit ruhiger Hand hielt er jede Einzelheit fest. Die geschwungene Linie des Tals, die Silhouette der entfernten Hügel, den Baum selbst. Wie ein dunkler Fremdkörper inmitten von Natur, die ihn zu ignorieren schien. Es war ein gutes Gefühl. Ruhe. Einsamkeit. Kontrolle. Als der Himmel sich rot färbte, baute er sein Zelt auf einer kleinen Anhöhe auf, etwa 50 Meter vom Baum entfernt. Er kochte einfache Nudeln mit Trockenfleisch und Kräutern, trank aus seinem mitgebrachten Wasser und notierte ein paar Gedanken im Tagebuchabschnitt seines Skizzenbuchs. »Ich wollte diesen Ort mögen«, schrieb er. »Ich weiß nicht, ob ich es tue, aber ich bin hier. Und ich habe ihn gezeichnet. Vielleicht ist das genug.« In der Nacht schlief er tief, trotz des Windes, trotz des Unbehagens, das ihn leise beschlich. Ein Unbehagen, das noch keinen Namen hatte. Noch nicht. Doch irgendetwas an dieser Insel, an diesem Baum, flüsterte bereits. Es war leise, aber es begann. Als Daniel Harper am nächsten Morgen die Augen öffnete, lag dichter Nebel über der Insel. Die Welt war grau und still. Keine Sonne durchbrach den bleichen Dunst, keine Stimmen, keine Tiere. Nur das entfernte, gleichmäßige Tosen des Meeres war zu hören, als würde es ständig gegen die Ränder der Realität branden. Er setzte sich auf, streckte die Glieder und blickte sich um. Zuerst wirkte alles normal. Das Zelt stand fest, seine Ausrüstung war ordentlich gestapelt, und doch schlich sich ein Gefühl der Beklommenheit in seinen Brustkorb. Etwas stimmte nicht. Der Baum. Er verließ das Zelt, trat hinaus in das feuchte Gras und sah ihn wieder. Die Sitka-Fichte. Da stand sie. Genau wie gestern. Aber war sie näher? Er kratzte sich am Kopf und starrte zur Anhöhe, auf der er sein Lager errichtet hatte. Hatte er nicht weiter oben geschlafen? Die Entfernung zum Baum schien verringert. Vielleicht war es Einbildung. Vielleicht hatte er sich den Standort falsch gemerkt. Aber ein flüchtiger Blick zurück auf den feuchten Boden offenbarte keine Löcher, keine Abdrücke, die auf einen früheren Platz des Zelts hindeuteten. Er schüttelte den Kopf, zwang sich zur Vernunft. Schlafwandeln? Unwahrscheinlich. Er hatte nie Anzeichen dafür gezeigt. Wahrscheinlicher war, dass er sich einfach getäuscht hatte. Eine einfache Verwechslung. Aber der Zweifel blieb. Nach einem Frühstück aus getrocknetem Rindfleisch und löslichem Kaffee begab er sich erneut zur Fichte. Der Nebel begann sich langsam zu lichten und in der aufkommenden Sonne wirkte der Baum fast harmlos. Er war klein, beinahe gedrungen. Die Äste wirkten schwer und bogen sich gen Boden. Die Rinde war rau, mit einer dunklen Maserung, die sich wie verbranntes Fleisch anfühlte, wenn man sie berührte. Daniel zog sein Skizzenbuch hervor, setzte sich ins Gras und begann erneut zu zeichnen. Diesmal konzentrierte er sich auf Details. Den Schattenwurf der Zweige, die Form der Nadeln, die Wurzeln, die leicht über den Boden ragten. Während er zeichnete, spürte er ein flaues Gefühl im Magen, nicht von Hunger, sondern von Unbehagen. Er erinnerte sich an den Baum aus der Sahara, den Arbre du Ténéré, der einst als einsamster Baum der Welt galt. Ein Lastwagen hatte ihn vor Jahrzehnten umgefahren. Menschliche Dummheit hatte selbst das zerstört. Diese Fichte hier war anders. Sie war nicht stolz, sie war nicht alt oder ehrwürdig, sie wirkte fehl am Platz, als hätte jemand sie hier eingepflanzt. Nicht, weil es sinnvoll war, sondern weil er es konnte. Der Tag verging langsam. Daniel wanderte weiter südlich, machte ein paar Skizzen der umliegenden Hügel, doch seine Gedanken kehrten stets zum Baum zurück, als würde er eine Präsenz ausstrahlen, keine bedrohliche, noch nicht, aber spürbar. Am späten Nachmittag entschloss er sich, Wasser aus einem nahegelegenen Teich zu holen. Er nutzte seinen Life Straw, wie er es auf anderen Reisen getan hatte, und füllte seine Flasche. Der Geschmack war leicht metallisch, aber nicht unangenehm. Trotzdem notierte er sich im Tagebuch, das Wasser nur im Notfall erneut zu verwenden. Zurück im Lager bereitete er sich auf die zweite Nacht vor. Er verzichtete auf das Kochen und aß nur kalorienreiche Riegel. Dann setzte er sich noch einmal ans Feuer, das er aus gesammeltem Holz entzündet hatte. Es brannte schwach, aber es reichte für ein wenig Wärme und Licht. Er nahm sein Skizzenbuch zur Hand, blätterte zurück zu der Zeichnung des Baumes. Etwas daran irritierte ihn. Eine Linie, ein Schatten, der nicht zu passen schien. Als hätte er unbewusst eine Silhouette gezeichnet, die nicht zur Perspektive passte. Wie ein Gesicht zwischen den Ästen. Er schlug die Seite hastig um, versuchte zu lesen, aber seine Gedanken schweiften ab. Später, im Schlafsack, spürte er ein Kribbeln in den Beinen. Vielleicht Erschöpfung, vielleicht die Kälte, vielleicht etwas anderes. Der Wind heulte in den Tälern und irgendwo in der Ferne knarzte Holz, als würde es sich im Wind wiegen. Daniel zog den Reißverschluss seines Schlafsacks bis zum Kinn und flüsterte ins Dunkel: Nur ein Baum. Aber etwas in ihm glaubte das nicht mehr. Der nächste Morgen brachte kein Licht. Stattdessen hüllte ein düsterer, beinahe bleierner Himmel die Insel in ein trügerisches Zwielicht, das den Unterschied zwischen Tag und Nacht zu verschlucken schien. Daniel Harper wachte unruhig auf. Etwas stimmte nicht. Er schälte sich aus seinem Schlafsack, rieb sich die Augen und starrte verwirrt auf die Umgebung. Das Zelt war anders. Erneut. Er konnte es nicht sofort benennen, doch sein Instinkt warnte ihn. Dann dämmerte es ihm. Das Lager war nicht mehr an derselben Stelle. Er war sich sicher, dass er sein Zelt am Vorabend etwa 50 Meter entfernt vom Baum errichtet hatte, auf einem leichten Hügel, von dem aus er die Sitka-Fichte nur aus schrägem Winkel sehen konnte. Doch nun stand das Zelt fast direkt neben dem Baum, vielleicht 30 Fuß entfernt. Ein Schauder durchfuhr ihn. Hatte er im Schlaf das ganze Lager umgebaut? Unmöglich. Er war nie ein Schlafwandler gewesen, und selbst wenn, wie sollte er unbemerkt Heringe aus dem Boden ziehen, das Zelt abbauen, es umplatzieren und wieder errichten? Und warum sollte er das überhaupt tun? Er verließ das Zelt, sah sich um, suchte nach den Spuren des vorherigen Lagerplatzes, aber der Boden zeigte keine eindeutigen Zeichen. Der dichte Teppich aus Moos, Kräutern und feuchtem Gras hatte alles verschluckt. Verwirrt ging er in sich, versuchte rational zu bleiben. Vielleicht hatte er sich tatsächlich geirrt. Vielleicht war die Erinnerung falsch. Während er sein Frühstück zubereitete, Trockenfleisch, Pulverkaffee, ein Stück Notfallschokolade, hörte er es zum ersten Mal. Stimmen. Zuerst dachte er, der Wind trüge nur den Klang des Meeres oder das entfernte Rufen von Vögeln über die Hügel. Doch mit jedem Augenblick klangen die Töne klarer. Nicht wie Tierlaute, sondern wie menschliche Stimmen. Viele Stimmen. Lachen, Gesprächsfetzen, ein Durcheinander aus Worten, die zu keinem Satz gehörten. Es war, als würde eine Gruppe von Menschen in der Nähe umherwandern, dabei plaudern, scherzen, rufen. Daniel erstarrte. Touristen? Unmöglich. Es gab keine offizielle Reise zur Insel, keine reguläre Erlaubnis, sie zu betreten. Und niemand, der bei Verstand war, würde freiwillig mit einem Dutzend anderer Menschen einen solchen Ort ohne Genehmigung betreten. Außerdem, er hatte niemanden kommen hören. Kein Motorengeräusch, kein Boot, kein Helikopter, nichts. Er kauerte sich hinter einen Felsen und wartete. Die Stimmen kamen näher. Ein Lachen hallte über das Tal. Daniel wagte einen Blick in Richtung der Fichte und sah sie. Eine Gruppe von vielleicht 30 Menschen, die fröhlich über die Hügel liefen, einige mit Kameras, andere in leuchtender Kleidung. Und seltsam, Viele trugen kurze Hosen und T-Shirts, vollkommen unpassend für das kalte, windige Klima der Insel. Verwirrt beobachtete Daniel, wie sie sich entfernten, als würden sie eine Art Rundweg absolvieren. Ihre Bewegungen wirkten seltsam synchron, wie ein schlecht geprobter Tanz. Doch nach einigen Minuten verschwanden sie hinter einer Anhöhe und kehrten nicht zurück. Er wartete. Eine Stunde verging. Dann noch eine. Kein Geräusch, keine Rückkehr, keine Boote, keine weiteren Stimmen. Schließlich entschloss er sich, ihnen zu folgen oder zumindest zu sehen, wo sie hingegangen waren. Er umrundete den Hügel, erklomm eine kleine Anhöhe und fand nichts. Keine Menschen, keine Ausrüstung, kein Boot, nur den Wind, das Gras und einen merkwürdigen Haufen Schuhe. Etwa 3 Dutzend Paar, lieblos übereinander geworfen. Alle Größen, alle Formen. Wanderschuhe, Sandalen, sogar Kinderschuhe. Keine Kleidung, keine Fußspuren. Nur die Schuhe. Daniel starrte fassungslos auf den Haufen. Was um alles in der Welt war hier passiert? Er trat näher, bückte sich, wollte ein paar aufheben und hielt inne. Denn was er im Augenwinkel wahrnahm, war schlimmer als alles, was er bisher auf dieser Insel erlebt hatte. Am Fuß der Klippe, etwa 20 Meter tiefer, lag ein Teppich aus weißen Knochen. Es dauerte einige Sekunden, bis er begriff. Es waren Skelette. Hunderte. Doch keine menschlichen. Es waren Vögel, große Vögel. Pinguine, wie es aussah. Tot. Alle. Ein ganzer Schwarm, auf einmal verendet. Er wich zurück, atemlos, verwirrt, voller Schreck. Was war das für ein Ort? Zurück im Lager versuchte er, sich zu beruhigen. Vielleicht hatte er halluziniert. Vielleicht war die Isolation stärker, als er geglaubt hatte. Vielleicht hatte das Wasser, das er gestern getrunken hatte, doch irgendeine Substanz enthalten, auf die er reagierte. Ein Gift, ein Sporenstoff, ein Pilz? Er schrieb in sein Skizzenbuch: Ich glaube, ich verliere langsam den Verstand. Er versuchte zu schlafen, doch der Wind ließ nicht nach. Immer wieder glaubte er, Schritte zu hören, Äste, die knackten, flüstern im Wind. Als er in den frühen Morgenstunden hochschreckte, war sein Zelt erneut verschoben. Diesmal direkt an den Stamm der Fichte herangerückt. Und jetzt begann Daniel zu begreifen, er war hier nicht mehr nur zu Gast. Etwas beobachtete ihn. Etwas bewegte sich, wenn er schlief. Daniel Harper saß mit starrem Blick neben seinem Feuer, das kaum noch Glut zeigte. Die feuchte Luft der Insel ließ das Holz nur schwer brennen. Er trank einen letzten Schluck aus seiner Feldflasche, dann starrte er lange auf das, was einst sein Lagerplatz war. Heute Nacht hatte er sein Zelt nicht erneut versetzt. Er hatte es eingepackt, um der Fichte zu entkommen. Doch in seinem Innersten wusste er bereits, dass dieser Versuch sinnlos war. Am Morgen war er mit einem zuckenden Ruck aufgewacht, schweißgebadet, obwohl es kaum 5 Grad hatte. Sein Zelt war wieder am Baum gewesen. Direkt daran. Kein Zweifel mehr. Das war kein Zufall, keine fehlerhafte Erinnerung, kein Schlafwandeln. Etwas auf dieser Insel bewegte ihn. Oder etwas in ihm. Er beschloss, nicht länger zu warten. Er musste herausfinden, ob die Gruppe von Menschen, die er gestern gesehen hatte, real war. Ob es ein Boot gab. Einen Hinweis. Irgendetwas. Er marschierte über die feuchten Hügel, vorbei an klatschnassem Gestrüpp und grotesken Kräu. Kräutern mit übergroßen Blättern. Seine Schuhe sanken bei jedem Schritt etwas tiefer ein. Der Himmel blieb bleiern, als hätte jemand die Farben aus der Welt gewrungen. Nach etwa 2 Kilometern sah er sie wieder, oder glaubte es zumindest. In der Ferne, jenseits eines Grats, bewegte sich eine große Gruppe Menschen. Sie trugen dieselben leuchtenden Farben wie zuvor. Einige liefen, andere hielten ihre Smartphones hoch, als wollten sie Fotos machen. Daniel duckte sich hinter einen flachen Felsbrocken. Er beobachtete, wie sie sich weiter entfernten, dann wieder umkehrten, einen anderen Pfad nahmen, als würden sie ziellos wandern. Doch etwas war falsch. Sie waren zu viele. Zu viele für ein einziges Boot. Und sie wirkten falsch. Ihre Bewegungen waren abgehackt, als würden sie durch Wasser gehen, obwohl der Boden fest war. Ihre Stimmen, wenn er sie überhaupt hören konnte, klangen verzerrt, abgehackt, Fetzen von Lachen, Sätze ohne Zusammenhang, Worte, die nicht zu passen schienen. Er fühlte, wie sich seine Kehle zuschnürte. Trotz allem zwang er sich dazu, aufzustehen. Er wollte es wissen, musste es wissen. Er wollte ihnen folgen, auch wenn jeder Schritt sich anfühlte, als würde er in Nebel hineinlaufen, der sich direkt auf sein Herz legte. Doch als er über den Kamm trat, war niemand mehr da. Nur der Wind, nur das Meer in der Ferne und der Haufen Schuhe. Er war noch da. Vielleicht etwas verrutscht. Vielleicht mit einem Paar mehr oder weniger. Daniel wollte es nicht wissen. Aber etwas hatte sich verändert. Die Luft roch anders, wie nach altem Rauch und fauligem Holz. Und als er sich dem Rand der Klippe näherte, zitternd vor dem, was er möglicherweise sehen würde, spürte er eine eigenartige Kälte, die nicht vom Wind kam. Vorsichtig kletterte er zu einem Vorsprung hinunter, der einen Blick auf den Strand ermöglichte. Was er sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Da lagen sie, Skelette, aber nicht von Pinguinen. Nicht nur. Auch andere Vögel. Und war das ein menschlicher Schädel? Er blinzelte. Die Knochen lagen reglos da, weiß und glatt, sauber, als wären sie von Zeit und Meerwasser poliert worden. Keine Kleidung, kein Fleisch, kein Blut. Er konnte nicht atmen. Der Wind heulte in seinen Ohren und für einen Moment war es, als würde er seinen Namen flüstern. Er wandte sich ab, taumelte zurück zum Plateau, starrte erneut auf den Haufen Schuhe. Einer der Schuhe war neu, hellbraun, fast frisch. Und es war sein Schuh. Der linke, den er vor 4 Jahren auf einer Reise durch Bolivien getragen hatte, bevor er ihn in einem reißenden Fluss verloren hatte. Er kniete sich hin, hob ihn zitternd auf. Er war echt. Sein Magen zog sich zusammen. Etwas stimmte nicht nur mit der Insel nicht. Etwas stimmte nicht mit der Zeit, mit der Realität, mit seinem Verstand. Er ließ den Schuh fallen und rannte. Nicht zurück zum Baum, sondern in eine andere Richtung, weg von allem, was ihm bekannt war. Er rannte über Hügel, durch sumpfige Senken, ohne Ziel. Er wollte nur entkommen. Nach Stunden des Laufens und Kletterns fiel er schließlich erschöpft in eine flache Mulde nahe eines kleinen Bachlaufs. Dort schlug er sein Zelt erneut auf. Er hoffte, dass der Baum ihn nicht hier finden würde. Doch während er die Heringe in die Erde trieb, bemerkte er etwas. Unter dem Moos, tief im Boden, eine Wurzel. Dick, feucht, schwarz. Er tastete daran entlang. Dann grub er. Noch eine Wurzel und noch eine. Alle führten in eine Richtung, eine Linie unter der Erde, zurück zur Fichte. Daniel sackte auf die Knie. Diese Insel war nicht nur ein Ort, sie war etwas Lebendiges, etwas Altes. Und er war mittendrin. Die Nacht war endlos. Daniel Harper wälzte sich in seinem Schlafsack, doch kein Schlaf wollte kommen. Jeder Laut, ob das Knacken eines Zweiges, das Wispern des Windes oder das leise Rauschen des Bachs, klang für ihn wie ein bedrohliches Flüstern, das nur für ihn bestimmt war. Der Boden unter seinem Zelt fühlte sich hart und lebendig an, als würde er atmen. Als das fahle Morgenlicht sich endlich über das schroffe Terrain legte, fühlte sich Daniel wie von einem Albtraum ausgespuckt. Sein ganzer Körper war schwer. Die Glieder zitterten und in seinem Schädel pochte ein dumpfer Druck. Das Wasser in seiner Hauptflasche war fast aufgebraucht. Er hatte noch eine Reserve, aber sie war für den Notfall gedacht. Also entschied er sich, erneut an der kleinen Senke nahe der Fichte Wasser zu holen. Es schien klar. Er hatte schon aus schmutzigeren Quellen getrunken, er filterte es durch seinen Life Straw, wie immer. Der Geschmack war eigenartig. Leicht süßlich, metallisch, mit einem seltsamen Nachgeschmack, der sich auf seiner Zunge festsetzte. Er schüttelte sich kurz, ignorierte es und machte sich daran, ein schnelles Frühstück zu sich zu nehmen. Trocken Obst, etwas Pulverkaffee, ein Stück Hartkeks. Dann begann es. Ein Schwindelgefühl überkam ihn. Erst schwach, dann plötzlich wie eine Welle. Er taumelte, stützte sich am Zelt ab, seine Beine verloren an Kraft. Er setzte sich, doch die Welt begann sich zu drehen. Ein kalter Schweiß trat auf seine Stirn. Dann kam die Übelkeit. Er übergab sich, ein krampfartiger Stoß nach dem anderen. Der bittersäuerliche Geschmack brannte in seinem Rachen. Tränen liefen ihm über die Wangen, ohne dass er weinte. Und als der Würgereiz nachließ, spürte er nichts. Seine Beine waren taub, Arme ebenso. Die Hände gehorchten ihm kaum noch. Panik ergriff ihn, als er versuchte, sich zu bewegen. Erfolglos. Er sackte auf die Seite, halb im Zelt, halb im nassen Gras. Er atmete noch, aber jeder Atemzug war flach. Die Welt um ihn herum verlor ihre Form. Farben zerflossen, Geräusche kamen zu spät. Der Wind klang wie ein Donnern, wie das Dröhnen eines fernen Mahlwerks. Die Wolken zogen über den Himmel, nicht langsam, sondern wie im Zeitraffer. Sie wirbelten über ihn hinweg, als würde der Himmel selbst in Eile sein. Daniel war gefangen in seinem Körper. Er konnte nicht schreien, nicht blinzeln, nur beobachten. Der Himmel war eine Leinwand aus Bewegung, die Zeit ein zerrissener Strom. Minuten vergingen wie Sekunden oder Stunden oder gar nicht. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als das Kribbeln in seine Finger zurückkehrte. Erst leicht, dann stärker, schmerzhaft fast. Er weinte. Diesmal wirklich, als er seinen Arm wieder heben konnte. Sein Gesicht war starr, der Rücken klamm, der Mund trocken. Er kroch, Meter für Meter, zurück ins Zelt. Dort kauerte er sich zusammen, zitternd, schwach, erschöpft. Der restliche Tag war ein trüber Schleier aus Unwohlsein, Fieberträumen und Schlaf. Er glaubte, Stimmen zu hören, sah Schatten durch die Zeltwände huschen. Einmal meinte er, eine Silhouette neben seinem Lager zu erkennen. Hochgewachsen, mit Ästen statt Armen, regungslos. Als er am Abend wieder halb bei Bewusstsein war, war es still. Unnatürlich still. Keine Vögel, kein Wind. Nicht einmal das Rauschen des Baches war mehr zu hören. Er trank nicht. Er aß nicht. Er lag da, wie ein Wrack, mit pochendem Schädel und flackerndem Verstand. "Es ist der Baum", flüsterte er irgendwann. "Er atmet mich ein." Noch in derselben Nacht, als die Dunkelheit erneut herabsank, versuchte er zu schlafen. Aber er konnte nicht. Zu wach war seine Angst. Zu laut die Erinnerung an das Gesehene. Als er die Augen doch für einen Moment schloss, hatte er eine letzte klare Wahrnehmung. Etwas schabte draußen über den Boden. Langsam. Wie etwas Großes mit vielen Beinen. Er öffnete die Augen, starr vor Schreck. Draußen knirschte es wieder. Und wieder. Ein gleichmäßiges, organisches Kratzen. Als würde sich ein Baum bewegen. Daniel Harper wusste nicht, ob er schlief oder wachte, als das Geräusch sich erneut über die Insel legte. Ein Knacken, tief und satt, wie splitterndes Holz. Es hallte über das Land, getragen vom Wind, begleitet von einem heulenden Laut, den er noch nie zuvor gehört hatte. Kein Tier, kein Wetter, keine Maschine. Es klang wie ein Schrei. Langgezogen, gequält, uralt. Er lag bewegungslos in seinem Zelt. Die Dunkelheit war vollkommen. Kein Licht von Mond oder Sternen drang durch das Gewebe, nur das Knacken, das Schaben und das bedrohliche Grollen eines sich nähernden Gewichts. Etwas bewegte sich draußen. Etwas Großes. Der Boden vibrierte leicht. Nicht wie bei einem Erdbeben, sondern als würde eine Masse von Wurzeln durch das Erdreich gleiten, als würde ein Körper schwer auf der Oberfläche der Welt schleifen. Daniel wagte nicht zu atmen. Jeder Muskel in seinem Körper war angespannt, sein Herz hämmerte wie ein Presslufthammer gegen seine Rippen. Dann fiel etwas um. Ein dumpfer Aufprall. Vielleicht ein Stein. Vielleicht etwas anderes. Er konnte nicht länger warten. Mit zitternden Händen griff er nach dem Zeltreißverschluss, öffnete ihn langsam und spähte hinaus. Es war stockfinster. Die Umrisse der Umgebung waren nur als Schatten gegen Schatten erkennbar. Und doch, da war etwas. Eine Bewegung, kaum sichtbar. Etwas ragte gegen den Horizont auf, höher als es hätte sein dürfen. Eine Silhouette, wie ein Baum, aber nicht wie einer, der stillsteht. Es war etwas Lebendiges, etwas Pulsierendes, das sich über das Land bewegte, langsam, aber zielgerichtet. Daniel schlich sich aus dem Zelt, wagte kaum zu atmen. Seine Beine waren noch schwach vom Vortag, doch er zwang sich zum Gehen. Weg vom Baum, weg von dem, was sich da durch die Finsternis bewegte. Er stolperte durch das nasse Gras, fiel einmal, rappelte sich hoch, rannte weiter. Der Wind peitschte über die Ebene, brachte seltsame Gerüche mit sich, harzig, faulig, süßlich wie verwesendes Laub. Hinter ihm ein Krachen, lauter als zuvor. Und dann Stille für einen Moment. Er drehte sich um und sah es. Im Zwielicht der aufziehenden Morgendämmerung zeichnete sich der Baum gegen den Himmel ab, aber nicht wie zuvor. Nicht still, nicht verwurzelt. Nein, er war gekommen. Die Sitka-Fichte, einst gedrungen und klein, hatte sich verändert. Ihre Krone bebte im Wind, doch ihre Wurzeln, sie standen frei, ragten in alle Richtungen wie Spinnenbeine. Sie bewegten sich, schoben sich über das Gelände, zogen den massiven Stamm hinter sich her, und der Stamm selbst war geöffnet. In der Mitte verlief ein vertikaler Riss, nicht wie bei einem beschädigten Baum, sondern wie ein Maul. Ein Maul mit Reihen aus hölzernen, gezackten Zähnen. Daniel schrie auf. Ein kurzer, hohler Laut, der vom Wind fortgetragen wurde. Das Ding bewegte sich auf ihn zu. Nicht schnell, aber zielgerichtet. Unaufhaltsam. Er rannte. Rannte, als hätte die Erde selbst ihm den Tod geschickt. Das Schaben der Wurzeln hinter ihm war rhythmisch, gleichmäßig. Und das Schlimmste war, das Ding suchte nicht. Es wusste, wo er war. Er hetzte durch ein Tal, stürzte einen Hang hinab, rutschte über nasses Geröll. Irgendwann verlor er die Geräusche hinter sich, doch wagte nicht anzuhalten. Erst als seine Beine versagten, ließ er sich in eine kleine Senke fallen, die von einer niedrigen Felswand geschützt war. Stunden vergingen. Oder Minuten. Er wusste es nicht mehr. Irgendwann dämmerte es. Er lag im Schlamm, zitternd, starrte auf seine Hände, die von Erde und kleinen Kratzern übersät waren. Kein Laut mehr. Kein Krachen. Kein Schaben. War es wirklich passiert? Oder war das alles nur ein weiterer Fiebertraum gewesen? Er sah zu seinem Skizzenbuch, das er wie durch ein Wunder noch bei sich trug. Mit steifen Fingern öffnete er es, blätterte durch die Zeichnungen, seine Skizzen vom Baum, vom Tal, von der Küste. Doch etwas war anders. In jeder einzelnen Zeichnung hatte sich unbemerkt ein neues Detail eingeschlichen. Die Fichte. Immer irgendwo im Hintergrund, immer etwas näher, dunkler, dominanter. War es eine Botschaft oder ein Bekenntnis? Er griff nach seinem Bleistift, begann zu zeichnen. Keine Kontrolle, keine Technik. Nur Bewegungen aus dem Innersten, aus Angst und Wahnsinn geboren. Was am Ende auf dem Papier stand, war kein Baum. Es war ein Raubtier, ein Parasit, ein Ding, das nur die Gestalt eines Baumes trug, um sich zwischen Wurzeln und Wind zu verbergen. Er schrieb unter das Bild: Es ist wach. Daniel Harper verbrachte den Großteil des Tages damit, sich zu verstecken. Eingekeilt in einer schmalen Felsnische, umgeben von schneidendem Wind und kargem Gestrüpp, wagte er kaum, sich zu rühren. Die Sonne stand tief, warf lange Schatten über das düstere Gelände. Doch das eigentliche Licht fehlte. Alles schien gedämpft, gefiltert, als würde die Insel selbst das Tageslicht verschlucken. Er hatte nicht geschlafen, sondern nur gewartet. Auf Geräusche, auf Bewegung, auf ein Zeichen, dass es wiederkam. Doch alles blieb still. Nur der Wind sang seine ziellosen Lieder zwischen den Hügeln und der Ozean rauschte weit entfernt wie eine Erinnerung an die Welt da draußen. Als der Himmel sich langsam verdunkelte, verließ Daniel zögernd sein Versteck. Jeder Schritt war ein Risiko, jede Bewegung von Zweifeln begleitet. Er wusste, er konnte nicht noch eine Nacht in der Wildnis überstehen, nicht mit dieser Angst im Nacken. Der Baum, dieses Ding, war nicht einfach nur seltsam oder deplatziert. Es war lebendig. Und es war wach. Vielleicht schon seit Jahrzehnten. Vielleicht noch länger. Er musste einen Weg finden, sich zu orientieren. Das Wetterstation wäre sein Ziel. Dort sollte ihn das Rettungsteam aufsammeln, wenn es überhaupt kommen würde. Doch seine Karten waren ungenau und die Koordinaten, die man ihm über Funk durchgegeben hatte, klangen seltsam unpräzise. Fast so, als hätten die Stimmen am anderen Ende selbst nicht mehr gewusst, was auf der Insel lauerte. Er schlug einen weiten Bogen um den Standort der Fichte, bewegte sich nordöstlich durch unwegsames Gelände. Jeder Hügel, jeder Felsvorsprung wurde zu einem Hindernis, denn die Angst, das Ding könnte ihn wiederfinden, nagte an seiner Konzentration. Nach etwa einer Stunde Marsch über sumpfige Wiesen kam er an eine flache Ebene. Die Vegetation war hier besonders dicht. Riesige Blätter, so groß wie Autotüren, bedeckten den Boden, dazwischen einzelne kahle Stellen. Kreisrund, verbrannt aussehend, als wäre dort nie etwas gewachsen. Daniel stolperte über einen Vorsprung und fiel der Länge nach hin. Der Aufprall war hart, ließ ihn kurz benommen zurück. Als er sich aufrappelte, spürte er etwas unter seinen Händen. Etwas Hartes, kein Stein, kein Ast, eine Wurzel. Er hielt inne. Die Wurzel war dick wie sein Handgelenk, glatt und kühl. Sie verlief unter der Oberfläche, leicht von Erde bedeckt, doch durch den Aufprall hatte er sie freigelegt. Zitternd grub er etwas weiter, entfernte Moos und feuchte Erde. Da war noch eine und noch eine. Sie alle verliefen in dieselbe Richtung, südlich. Zurück zum Baum. Ein beklemmendes Gefühl stieg in seiner Brust auf. Er suchte sich eine andere Stelle, etwa 10 Meter weiter. Grub erneut. Weitere Wurzeln. Gleiches Muster. Wieder 10 Meter. Noch immer dasselbe. Er verbrachte die nächsten 2 Stunden damit, systematisch in den Boden zu graben, mit bloßen Händen, mit seinem Taschenmesser. Überall. Wurzeln. Wie ein unterirdisches Netz, ein pulsierendes Geflecht aus Leben und Bedrohung, das sich über die ganze Insel zu erstrecken schien. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Keulenschlag. Der Baum war nicht einfach nur ein Baum. Er war der Mittelpunkt eines gigantischen Wesens oder eines Bewusstseins. Vielleicht hatte er Wurzeln, die bis zur Küste reichten. Vielleicht war die ganze Insel nur sein Körper. Er setzte sich schwer atmend ins nasse Gras. Die Vorstellung war zu groß, zu überwältigend, und dennoch fühlte sie sich richtig an. Was, wenn alle, die je auf dieser Insel verschwunden waren, nicht einfach gestorben waren? Was, wenn sie verschluckt worden waren? Ein uralter Schrecken keimte in ihm auf. Er erinnerte sich an Geschichten von Pflanzen, die Tiere fressen. Doch dies war etwas anderes. Etwas Fremdartigeres. Kein Tier, Kein Baum, kein Mythos. Etwas, das wartete, das lockte und das lernte. Er zog sein Skizzenbuch aus dem Rucksack und begann zu zeichnen. Die Wurzeln, die Insel, die Positionen, an denen er gegraben hatte. Alles deutete auf die Fichte als Zentrum hin. In einem Anfall aus Klarheit kritzelte er unter die Skizze: Nicht der Baum ist das Wesen. Der Baum ist das Auge. Der Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Er musste weiter. Weg von diesem Netz. Weg von der Mitte. Vielleicht gab es Bereiche, die noch nicht durchwachsen waren. Vielleicht war es noch nicht überall. Doch als er aufstand und ein paar Schritte machte, stolperte er über einen weiteren Wurzelansatz, direkt unter seinem Schlafsack, den er achtlos abgelegt hatte. Er hatte die ganze Zeit darauf geschlafen. Seine Knie gaben nach und er fiel auf den Boden. Tränen traten ihm in die Augen, nicht vor Schmerz, sondern vor Ohnmacht. Die Insel war nicht nur bewohnt, sie war ein einziger lebendiger Organismus. Und er war mittendrin. Der Regen begann gegen Nachmittag. Zuerst als feiner Sprühnebel, der kaum auffiel, dann als stetiges Tröpfeln, das die ohnehin schon feuchte Erde in schweren Matsch verwandelte. Daniel Harper schleppte sich durch das Gelände, müde, durchnässt, mit pochendem Schädel und zitternden Gliedern. Jeder Schritt kostete ihn Kraft, doch stehenbleiben bedeutete aufgeben. Und aufgeben bedeutete fressen. Die Erkenntnis, dass die gesamte Insel von einem unterirdischen Wurzelsystem durchzogen war, hatte seine Gedanken wie eine Lawine überrollt. Nun konnte er nichts mehr betrachten, ohne den Verdacht zu haben, dass es ihn beobachtete. Jeder Strauch, jedes Kräuterblatt, jeder Felsen, alles schien durchzogen von einer stillen, wachsenden Präsenz. Als der Regen stärker wurde, suchte Daniel notdürftig Schutz in einer flachen Senke unter einem Felsvorsprung. Dort entfachte er mit zitternden Fingern ein kleines Feuer. Es war ein schwaches, wackeliges Flämmchen, kaum genug, um Wärme zu spenden. Doch es genügte, um ihn daran zu erinnern, dass er noch da war, noch lebte. Er saß im Schneidersitz, das nasse Skizzenbuch auf den Knien. Seiten waren bereits durchweicht, die Tinte an den Rändern verschwommen, aber eine Seite war trocken geblieben. Und auf ihr eine Zeichnung, die er sich selbst nicht erklären konnte. Es war eine Szene, gezeichnet mit unnatürlicher Genauigkeit. Der Baum, umgeben von aufgespießten Vögeln, gekreuzte Äste, Kreise aus Steinen. Ein Ritual. Er starrte auf das Bild und wusste, das hatte er nicht gezeichnet, nicht bewusst. Doch da war es. In seiner Handschrift, mit seinem Stil, in seinem Buch. Und es war nicht nur eine Vision. Es war Erinnerung. Er war aufgestanden. Irgendwann in einer der Nächte, in denen er glaubte, tief geschlafen zu haben. Er war hinausgegangen, hatte Dinge gesammelt, Zweige, Federn, tote Tiere. Und dann hatte er ein Feuer entzündet, am Fuße der Fichte. Die Frage, die ihn am meisten quälte, war nicht, ob es passiert war, sondern ob es er gewesen war oder nur sein Körper. Er griff nach seinem Taschenmesser, zog es langsam aus der Hülle. Die Klinge war fleckig, stumpf, aber nutzbar. Er hatte keine Ahnung, was er tun wollte. Vielleicht schnitzen, vielleicht graben, vielleicht sich selbst verletzen, um endlich wieder etwas zu fühlen, das eindeutig real war. Doch stattdessen stand er auf. Das Messer in der Hand, das Skizzenbuch unter dem Arm. Und er ging zurück. Zurück zur Fichte. Es war nicht Vernunft, die ihn trieb. Es war ein Magnet. Ein Ruf. Nicht laut, nicht greifbar. Aber da. So wie eine Küstenlinie für den Ertrinkenden oder der Blitz für das Gewitter. Als er das Tal erreichte, war es bereits dämmerig. Der Regen hatte nachgelassen, aber Nebel stieg aus dem feuchten Boden auf. Die Fichte stand da wie immer. Klein, unscheinbar. doch in seiner Wahrnehmung war sie riesig. Dominant. Alles überragend. Um den Stamm herum lagen Federn. Viele. Weiß, schwarz, grau. Dazwischen zerbrochene Äste. Und ein Steinkreis. Nicht perfekt, aber mit Absicht gelegt. Mittendrin. Verkohlte Holzreste. Er trat näher. Bückte sich. Berührte einen der Steine. Warm. Das Feuer war frisch gewesen, vielleicht vor Stunden. Er drehte sich um, suchte die Umgebung ab. Kein Mensch, kein Geräusch, keine Bewegung. Dann fiel sein Blick auf die Rinde des Baumes und das, was darin steckte. Zeltpflöcke, seine. Drei davon ragten schräg aus dem Holz, tief hineingetrieben, und an ihnen, mit gespannter Haut, gespreizten Flügeln, festgenagelte Vögel. Tot. Leichen von Albatrossen, Möwen, vielleicht auch anderen Arten. Kein Blut. Kein Geruch. Nur leere Augen und stumme Schnäbel. Daniel taumelte zurück, fiel fast. Sein Magen zog sich zusammen. Die Luft war plötzlich stickig, süßlich. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Doch er wusste, dass das nicht stimmte. Er hatte es getan. Oder etwas in ihm. Etwas, das in der Nacht erwachte, das durch ihn sprach, durch ihn opferte. Er griff nach einem der Pflöcke, rüttelte daran. Doch es war, als hätte der Baum ihn verschluckt. Das Holz hatte sich darum geschlossen, als wäre es Teil von ihm geworden. Er hörte ein Flüstern, nicht laut. Nur in seinem Kopf oder zwischen den Blättern. Worte ohne Sprache, Gedanken ohne Stimme. Bleib, füttere, werde Teil. Daniel schrie, trat zurück, stolperte, fiel in den Matsch. Das Flüstern verstummte. Aber der Baum bewegte sich. Nicht viel, aber genug. Die Wurzeln zuckten, kaum sichtbar, doch zweifellos lebendig. Er kroch rückwärts, weg vom Stamm, weg vom Opferkreis, doch er wusste, er war nicht entkommen, noch nicht. Die Insel hatte ihn angenommen und sie würde ihn nicht mehr gehen lassen. Am frühen Morgen des 9. Tages auf der Insel erwachte Daniel Harper mit einem stechenden Schmerz im Nacken und einem Krampf im linken Bein. Er lag nicht mehr im Zelt. Irgendwann in der Nacht war er hinausgekrochen oder hinausgeschleppt worden. Der Schlaf hatte ihn wie eine Welle überrollt, bewusstlos gemacht, ausradiert. Er erinnerte sich an nichts. Die Sonne, soweit man sie erkennen konnte, kämpfte sich durch eine Decke aus Nebel und tiefhängenden Wolken. Der Wind wehte aus dem Süden, salzig und kalt. Irgendwo in der Ferne hörte Daniel einen Möwenschrei und für einen kurzen Moment erlaubte er sich Hoffnung. Er tastete nach seinem alten Satellitentelefon. Es war noch da. Das Gerät hatte keine Navigationsfunktion, keine Apps, nur die Möglichkeit, rudimentäre Gespräche zu führen. Er klappte es auf, prüfte die Batterieanzeige. Noch genug Energie. Er wählte die gespeicherte Notrufnummer, drückte zitternd auf Senden und wartete. Nach endlos erscheinenden Sekunden knackte es in der Leitung. Dann eine Stimme. US-Botschaft Wellington. Wer spricht? Er presste das Gerät an sein Ohr. Mein Name ist Daniel Harper. Ich befinde mich auf Campbell Island. Ich wurde hier abgesetzt vor etwa 9 Tagen. Mein Boot ist nicht zurückgekehrt. Ich brauche sofortige Hilfe. Stille. Dann ein Knacken. Die Stimme kehrte zurück, nun mit professioneller Anspannung. Wir haben bereits eine Anfrage zu Ihrer Position erhalten. Die Rettungseinheit ist unterwegs. Können Sie sich zum Wetterposten bewegen? Er ist geortet. Wir können Sie dort besser aufspüren. Ich weiß nicht genau, wo er ist, hauchte Daniel. Ich versuche, ihn zu finden. Bleiben Sie ruhig. Versuchen Sie nicht in Panik zu geraten. Wir holen Sie da raus. Das Gespräch endete abrupt. Entweder wegen der Verbindung oder weil man auf der anderen Seite nicht wollte, dass er zu viele Fragen stellte. Daniel spürte eine Mischung aus Erleichterung und Misstrauen. Hilfe war unterwegs. Vielleicht. Aber etwas an der Stimme des Mannes hatte ihn gestört. Sie war zu ruhig. Zu leer. Er rappelte sich auf, sammelte sein Gepäck, so gut es ging, und machte sich auf die Suche nach dem Wetterposten. Laut seiner Erinnerung sollte er sich auf einem Hügel südöstlich der Fichte befinden. Ein altes Gebäude, einst bemannt, nun verlassen. Der Weg dorthin war beschwerlich. Das Gelände schien sich verändert zu haben. Wege, die er glaubte, am Vortag gegangen zu sein, führten nun in andere Richtungen. Manche Hügel wirkten steiler, als hätte die Landschaft sich selbst verschoben. Er verirrte sich mehrfach, kehrte wieder um, versuchte, sich an markante Felsen und Pflanzen zu erinnern. Irgendwann erreichte er eine offene Fläche mit niedrigem Moosbewuchs. Dort, inmitten der grauen Weite, ragte ein dünner Mast empor. Rostig, windschief, aber eindeutig künstlich. Der Wetterposten. Daniel eilte darauf zu, stolperte über eine Wurzel und hielt inne. Die Wurzel war frisch, hell unter der aufgewühlten Erde, mit feinen, lebendigen Fasern, die in der feuchten Luft dampften. Sie war nicht dort gewesen, nicht vorher. Er wich zurück, zwang sich weiterzugehen. Am Gebäude angekommen, fand er die Tür offen. Das Innere war leer. Kein Strom, keine Ausrüstung, nur ein leerer Raum. Ein paar verrostete Regale, ein zusammengefallener Tisch, aber es war trocken. Ein Ort zum Ausharren. Er setzte sich in eine Ecke, zog sein Skizzenbuch hervor, blätterte durch die zerknickten Seiten. Viele Zeichnungen. Doch sie hatten sich verändert. Fast unmerklich, aber doch eindeutig. Auf jedem Bild, das nicht den Baum selbst zeigte, war irgendwo seine Silhouette aufgetaucht. Mal klein in der Ferne, mal zwischen zwei Felsen, mal auf einem Hügel, immer im Hintergrund. Und dann, auf einer Seite, die er nicht erinnerte, gezeichnet zu haben. Der Baum aus nächster Nähe, sein Riss in der Rinde geöffnet wie ein Maul, darin dunkle Schatten, menschliche Umrisse, 7 an der Zahl. Er starrte auf das Bild, konnte nicht atmen. Dann hörte er Stimmen vor dem Fenster, Männer, Menschen. Er sprang auf, stürzte zur Tür, doch niemand war zu sehen, nur die leere Weite, Nebel, Wind. Die Stimmen verklangen. Dann ein Dröhnen, tief, dumpf, wie das entfernte Grollen einer Lawine. Und es kam aus dem Boden. Er kniete sich hin, legte das Ohr an den Betonboden des alten Gebäudes. Da war es, ein Pulsieren. Regelmäßig, lebendig. Er griff zum Funkgerät an der Wand. Nichts als Rauschen. Doch dann plötzlich knackte es in der Leitung. Eine Stimme. Dumpf. Kaum verständlich, aber eindeutig. Lauf. Ein einziges Wort. Und dann Stille. Daniel ließ das Gerät fallen, griff nach seinem Rucksack und rannte. Raus aus dem Gebäude, weg von dem Mast, hinein in die Landschaft. Er wusste nicht wohin. Nur weg. Doch als er über den nächsten Hügel kam, blieb er stehen. Am Horizont, wo sich Himmel und Land trafen, ragte ein Schatten empor. Die Fichte. Viel näher, als sie sein sollte. Sie wartete. Die Rettung war vielleicht unterwegs. Vielleicht. Aber er wusste, etwas anderes war schneller. Daniel Harper wusste nicht mehr, wie lange er gelaufen war. Seine Uhr war stehen geblieben, das Satellitentelefon tot und der Himmel zeigte kein Licht mehr, das sich wirklich als Tageszeit deuten ließ. Alles war grau, ewig dämmernd. Die Insel hatte keine Uhr mehr, nur einen Puls. Und der kam aus der Erde. Er hatte es gespürt unter seinen Füßen, in seinen Knochen, in seiner Brust. Dieses tiefe, langsame Pochen, wie ein fremdes Herz. Als würde das Land selbst leben. Oder schlimmer noch, als wäre es nur die Haut eines gewaltigen Wesens, das unter der Oberfläche lauerte. Er erreichte die Küste im Westen, ein felsiges Plateau, das sich steil zum Meer hin absenkte. Von dort oben konnte er die ganze Insel überblicken. Sie war nicht groß. Nicht wirklich. und dennoch kam sie ihm nun vor wie ein endloses Labyrinth aus Hügeln, Nebeln und Wurzeln. Die Fichte stand da. Kein massiver Gigant, sondern immer noch dieser gedrungene, unscheinbare Baum. Und doch füllte ihre Präsenz die gesamte Insel. Sie war wie ein Parasit, wie ein Anker in der Realität. Falsch, fehl am Platz, aber tief verwurzelt in etwas, das viel älter war als alles Menschliche. Daniel stieg den Hang wieder hinab, langsam, bewusst. Nicht aus Mut, sondern aus Entschlossenheit. Wenn er untergehen sollte, dann mit offenen Augen. Vielleicht konnte er es beenden, vielleicht nicht. Doch weglaufen hatte ihn nur tiefer hineingezogen. Er erreichte den Baum gegen späten Nachmittag. Der Himmel war violett. Das Gras raschelte kaum. Die Luft war schwer. Am Fuß des Stamms lagen keine Vögel mehr, keine Pflöcke, keine Federn. Der Steinkreis war verschwunden. Alles war sauber, als hätte nie jemand dort gewesen. Aber der Stamm war offen. Nicht weit. Ein Spalt, vielleicht eine Handbreit breit. Doch tief. Tief genug, dass kein Licht hineinreichte. Er trat näher, beugte sich und roch es. Verwesung. Er zog sein Taschenmesser, auch wenn er wusste, es würde ihm nichts nützen. Dann griff er in seinen Rucksack und holte seine letzte Taschenlampe hervor. Die Batterie war schwach, aber sie glomm noch. Er richtete den Lichtstrahl in den Spalt. Und was er sah, ließ ihn erstarren. Dort, im Inneren des Baumes, waren Formen. Menschliche, eingewachsen. Oder eingesogen. Oder einverleibt. Er konnte nicht sagen, ob sie tot waren, aber sie bewegten sich nicht. Einer hatte noch Kleidung an, ein Regenmantel, orange, ein Fischeranzug. Die Kapuze war nach hinten gerutscht. Ein Gesicht war zu erkennen, oder das, was davon übrig war. Ein Mann. Die Haut war grau, die Augen weit offen, als hätte er im letzten Moment etwas gesehen, das jenseits aller Vorstellung lag. Gavin Doyle, der Kapitän. Daniels Atem stockte. Er zählte weiter. 1, 2, 3, 7. 7 menschliche Körper, tief eingebettet in den Baum. Umwachsen. Als wäre der Baum um sie herum gewachsen. Oder hatte sie eingesogen wie Insekten in Bernstein. 7, flüsterte er. Plötzlich spürte er einen stechenden Schmerz in der Brust. Ein Zittern durchzog seine Glieder. Der Boden unter ihm vibrierte. Der Baum ächzte, ganz leise, als würde er atmen. Dann ein Flüstern, nicht aus der Luft, aus dem Baum selbst. 8. Daniel stolperte zurück, fiel auf die Knie, riss das Skizzenbuch aus dem Rucksack, suchte nach der letzten Seite. Doch sie war leer. Weiß. Nur ein Fleck Harz hatte sich über das Papier gezogen, dunkelrot, wie geronnenes Blut. Er griff nach seinem Bleistift, wollte schreiben, irgendetwas festhalten, beweisen, dass er noch bei Verstand war. Doch seine Hand zuckte. Nicht er führte sie. Eine fremde Kraft, eine Bewegung, die nicht seine war. Er war nicht allein in seinem Körper. Er war Teil von etwas geworden. Etwas Größerem. Er stand auf, ohne nachzudenken, ohne sich zu wehren. Der Stamm öffnete sich weiter, lautlos, erwartungsvoll. Er trat einen Schritt näher. Doch in diesem Moment, ein Dröhnen, ein Echo, Metall auf Metall, der Klang eines Schiffsmotors, tief und fern, getragen vom Wind, die Rettung. Daniel blinzelte, spürte, wie der Bann für einen Moment brach. Er taumelte zurück, rannte. Nicht weit, nur wenige Meter. Aber es reichte. Der Baum schloss sich langsam wieder. Kein Geräusch, kein Widerstand, als wäre nichts gewesen. Er rannte zur Küste und sah sie. Ein Boot, klein, schwarz, mit zwei Männern in Uniform. Sie winkten, riefen. Daniel fiel auf die Knie, lachte, weinte, schrie. Später, Tage später, würde niemand seine Geschichte glauben. Das Boot würde ihn aufnehmen. Die Männer würden Fragen stellen. Berichte würden geschrieben, dann vernichtet, Proben genommen, dann verschwunden. Und die Insel? Gesperrt. Die Regierung nannte es biologisches Risiko. Niemand dürfe mehr dorthin. Satellitenbilder wurden gelöscht, Koordinaten verfälscht. Aber Daniel wusste es. Er wusste, dass es dort war. Und er wusste, es war nicht allein. Denn manchmal, in der Dunkelheit seines kleinen Apartments, Monate später, hörte er es wieder. Ein Flüstern aus der Wand. Ein Zittern im Boden. Und das Pochen. Wie ein fremdes Herz.